Folge 15, The Wicked Mew, mit mir, Nils Hansen.
Und Stefan Kuller.
Und in dieser Folge besprechen wir das Blatt der letzten Woche, das ist das Tutoriumsblatt Nummer 6.
Genau, das Tutoriumsblatt, wo es auch wieder um Funktionentheorie geht, hier insbesondere nochmal zur komplexen Differenzierbarkeit, wie auch zum Rechnen mit den komplexen Zahlen. Aufgabe 18, hier geht es darum, die Polarkoordinatendarstellung der komplexen Zahlen auszunutzen, um bestimmte Rechenaufgaben auszuführen. Wir haben hier in der Aufgabe 18a die komplexe Zahl z gleich 1 plus i und man muss zum einen z hoch 7 wie auch z hoch 941 ausrechnen. Die Lösung oder eine Lösung wäre folgende. Zunächst stellt man z in Polarkoordinaten dar. Dazu müsst ihr den Betrag von z berechnen und den Winkel berechnen, den diese komplexe Zahl bezüglich der reellen Achse einschließt. Wenn ihr euch das Ganze mal einzeichnet oder auch vorstellt, ihr habt die komplexe Ebene mit der reellen wie auch mit der imaginären Achse und zeichnet euch dort den Punkt 1 plus i ein. Dann
also du meinst dieses Koordinatensystem mit Real und Imaginärteil.
Genau, ja. Genau, das meine ich. Wenn ihr euch das vorstellt, der Winkel zwischen der reellen Achse, der positiven reellen Achse und der Verbindungsstrecke zwischen der komplexen Zahl und dem Ursprung ist genau 45 Grad.
Bei der Zahl 1 plus i.
Richtig, das ist genau die Winkelhalbierende des ersten Koordinatenquadranten. Richtig. Und der Betrag von 1 plus i ist Wurzel 2. Das ist Wurzel aus 1 plus 1. Und damit habt ihr die Polarkoordinatendarstellung Wurzel 2 mal e hoch i Pi Viertel.
Zur Polarkoordinatendarstellung schaut ihr am besten auf Seite 62 im Skript. Da ist unter dem Beweiskasten nur in einem Nebensatz nochmal erwähnt, dass man jede reelle Zahl z darstellen kann als r mal e hoch i Phi. Und da haben wir jetzt in dem Fall nur eingesetzt. Also wir haben r, den Radius, eingesetzt, der ist eben Wurzel 2. Und Phi eingesetzt, den Winkel, der ist 45 Grad und das ist dann eben in Darstellung von mit Cosinus und Sinus ist es dann eben Pi Viertel.
Phi. 1 durch Wurzel 2. Nein, sorry. Cosinus wie auch Sinus ist 1 durch Wurzel 2. Und man muss ja immer zunächst, wenn man das halt darstellt, und man möchte halt die Umrechnung machen, dann zieht man zunächst einmal den Betrag raus. Das heißt, man hat dann Wurzel 2 mal Klammer auf 1 durch Wurzel 2 plus i mal 1 durch Wurzel 2 und versucht dann diesen Term in der Summe, also 1 durch Wurzel 2 plus i durch Wurzel 2 mit Cosinus und Sinus auszudrücken. Oder analog, ihr macht euch eine Skizze und lest aus der Skizze diesen Winkel ab, wobei ich euch empfehle, in der Klausur nochmal die Rechnung mit dem Cosinus und dem Sinus zu vollführen. Was dann einfach ist, wenn ihr eh wisst, welcher Winkel dann rauskommen müsste. Ihr habt dann, wenn die Lösung online ist, die Musterlösung, dann steht dort auch nochmal genau diese Rechnung da, von der ich euch gerade gesprochen habe. Und die Möglichkeit der Skizze habt ihr sowieso auch immer. Und nun können wir die Zahl potenzieren. Wir hatten in der letzten Folge schon angesprochen, wie komplexe Zahlen in der Polarkoordinatendarstellung miteinander multipliziert werden können. Und zwar werden da die Beträge multipliziert und die Winkel addiert. Das heißt, bei einer Potenz potenziert ihr die Beträge.
Das heißt, den Radius.
Genau. Und vervielfacht die Winkel.
Heißt e hoch i und dann mehrmals eben phi.
Wenn wir jetzt z hoch 7 haben, würde es bedeuten, dass wir den Betrag, das ist Wurzel 2, hoch 7 nehmen müssen. Und phi müssen wir mit 7 multiplizieren. Und wir kriegen dann raus, Wurzel 2 hoch 7 mal e hoch i 7 Pi durch 4. So, dann haben wir diese Zahl in Polarkoordinatendarstellung und diese Zahl müssen wir dann zurück in die normale Darstellung überführen. Und hier ist es relativ einfach, denn ja, das ist dann die Rückrechnung, die ihr machen müsst. Ihr könnt ja dann die Zahl dieses e hoch 4 Pi, nein, sorry, dieses e hoch i mal 7 Pi durch 4 könnt ihr darstellen über den Cosinus und Sinus. Das ist ja Cosinus von diesem Winkel 7 Pi Viertel plus i Sinus von diesem Winkel.
Also dazu haben wir benutzt, dass wir wissen, e hoch ix ist gleich Cosinus von x plus i Sinus von x. Was im
Richtig.
Skript steht auf Seite 61.
Und müsst dann noch den Betrag reinrechnen und kommt dann genau auf das Ergebnis, was dann dasteht.
Genau. Also ihr mit verschiedenen Umformungen kommt ihr dann eben darauf, dass z hoch 7 gleich 8 mal 1 minus i ist.
Ja. Noch eine andere Möglichkeit, wie ihr auf dieses Ergebnis kommen könnt, und zwar, indem ihr euch das Ganze vorstellt, was passiert. Ihr habt ja euch entweder die Skizze gemacht oder stellt euch die Skizze vor. Die komplexe Ebene mit den eingetragenen, mit dieser eingetragenen komplexen Zahl. Wenn ihr jetzt nun diese komplexe Zahl potenziert, dann addieren sich ja immer die Winkel. Das heißt, wenn wir es quadrieren, haben wir dann den Winkel von 90 Grad.
Genau, also
Wenn
wenn quasi z hoch 2 wäre, z als diese angegebene Zahl, dann hättet ihr den Punkt auf der y-Achse. Weil der Winkel ja dann eben, wie gesagt, 90 Grad ist.
Richtig. Wenn wir es nochmal machen, dann haben wir einen Winkel von 135 Grad. Das ist dann die Winkelhalbierenden des zweiten Quadranten
Und so weiter.
und so weiter. Und wenn wir das Ganze 7-mal ausgeführt haben, sind wir unten im vierten Quadranten.
Ja.
Das heißt bei positiven Realteil und negativen Imaginärteil und da genau auf der Winkelhalbierenden drauf. Das sieht man auch daran, dass wir hier die Zahl 1 minus i haben,
Ja.
was dann, wenn man diese Richtung betrachtet, zeigt es genau in dieselbe Richtung. Und dann muss man sich noch den Betrag anschauen und dieser Betrag ist, wie gesagt, Wurzel 2 hoch 7. Und
Genau, dann habt ihr eben den Punkt 8 minus 8i.
um jetzt z hoch 941 auszurechnen, können wir dies halt genauso ausnutzen. Wir haben dann den Betrag Wurzel 2 hoch 941. Müssen jetzt schauen, welchen Winkel wir dann bekommen. Anhand der Skizze, das, was wir gerade erklärt haben, sehen wir, dass wenn wir 8 mal die Zahl potenzieren, dann sind wir wieder dann sind wir genau auf der reellen Achse. Wenn wir das 9. Mal machen, sind wir wieder am bei der Winkelhalbierenden des ersten Quadranten. Dann haben wir genau
Also,
eine
du meinst jetzt z hoch
Umdrehung
9, genau.
vollführt.
Z hoch 9 wäre genau, ja.
Ist zwar nicht auf derselben Position, aber der Richtungsvektor zeigt dann in dieselbe Richtung.
Ja, z, aber nicht, nein, z hoch 8. Denn wenn du 7 mal gehst, bist 1, 1, 2, 3, 4. Also ich mache das dasselbe jetzt gerade, wenn ihr euch das Koordinatensystem aufzeichnet und euch dann
Wir können ja mal noch die Zahlen dazu sagen. Also 1, 45 Grad, 2, 90 Grad, 335 Grad, 480
480,
Grad,
5,
5,
225,
225 Grad,
6, 200,
70 Grad,
7,
315 Grad,
8,
warte mal, wie viel war nochmal im Vollkreis?
360 Grad.
360 Grad. Also 8 360 Grad oder 0 Grad
Ja, okay, so
und
sind wir
dann
dann,
9
ja.
sind wir wieder bei 45
Dann
Grad.
sind wir wieder bei 45 Grad. Genau, aber wenn man jetzt von dem Punkt aus 8-mal drehen würde, wäre man ja wieder an dem Punkt. Wenn man jetzt von
Ja,
der, wenn man von der
richtig.
Realteilachse aus 9-mal dreht, ist man wieder bei 45 Grad.
Ja,
Genau, ja, hast recht.
richtig. Aber
Ja,
wir müssen ja erstmal einmal drehen um
ja.
dieses z hoch 1. Deswegen das z hoch 9 zeigt dann in dieselbe Richtung. Z hoch 18 zeigt dann wieder in die
Selbe Richtung.
Nein, Schmarrn, da hast du nur plus 6, also z hoch 17 müsste dann in dieselbe Richtung. Z hoch 9 zeigt in dieselbe Richtung wie z hoch 1. Das heißt, die Differenz ist 8.
Acht.
Da muss man wieder 8 mal drehen, um wieder in
Ja,
dieselbe
genau,
Richtung zu
klar.
sein,
Acht
also z
Drehungen
hoch.
sind 360 Grad. Ja.
Richtig, dann ist z hoch 17. Wenn wir also jetzt die Zahlen modulo 8 nehmen, dann wissen wir, in welche Richtung das Ganze geht. Jetzt weiß ich halt nicht aus dem Kopf, was 941 modulo 8 ist.
Klar, du kannst 936 kannst du durch 8 teilen und dann hast du noch 5 Rest.
5 Rest,
Ja.
okay. Dann sind wir bei 5 Rest
Also das heißt,
und
du drehst dann vom Ursprung aus gesehen 5 mal noch.
genau, 5 mal
Eins,
wohl.
zwei, drei, vier, fünf. Dann bist du im dritten Quadranten, die Winkelhalbierende im dritten Quadranten. Das ist der unten links.
Genau, dann sind wir zumindest da. Das Ergebnis wäre dann irgendwas mit minus 1, minus i.
Ja.
Noch was
Oder du ziehst das
davor.
Minus raus, dann hast du wieder diese Schreibweise 1 plus i stehen.
Richtig, ich sehe auch gerade in der Musterlösung, so wird es dann auch in der Musterlösung gemacht. Man hat dann insgesamt 2 hoch 470, was sich daraus ergibt, wenn man dann diese Wurzel 2 hoch
900.
941 nimmt. Und dies mit dem Betrag dann auch beachtet. Und der Richtungsvektor ist dann minus Klammer auf 1 plus i Klammer zu.
Wir könnten vielleicht noch einmal sagen, also im oberen Beispiel hatten wir ja Wurzel 2 hoch 7
Ja.
mal e hoch i 7 Pi Viertel.
Ja.
In diesem Fall haben wir Wurzel 2 hoch 941
Ja.
mal e hoch i 941 Pi Viertel.
Genau.
Und durch verschiedene Gedankenüberlegungen, wann eben, also durch dieses quasi, dass wir gesagt haben, wir drehen so und so oft, wo kommen wir dann, an welcher Stelle kommen wir dann raus? Dann haben wir noch, wenn man Wurzel 2 natürlich hoch 941 macht, ist es eben wie, oder hoch 940 ist es eben wie 2 hoch 470. Und durch diese verschiedenen Überlegungen, und durch Minus rausziehen, kommen wir dann im Endeffekt auf das Ergebnis minus 2 hoch 470 mal 1 plus i. Also das sollte dann im Endeffekt die vereinfachteste Lösung sein, die ihr für den zweiten Teil der a rausbekommt.
Richtig. Dann kommen wir auch gleich zur Aufgabe B. Hier geht es darum, das Problem zu lösen, dass w hoch 4 gleich z auf jeden Fall in jedem Fall immer 4 Lösungen für w hat, wenn man voraussetzt, dass z ungleich 0 ist. Wir können diesmal an einem konkreten Beispiel machen. W hoch 4 gleich 1. Wenn wir dies im Reellen lösen würden, dann hätten wir hier zwei Lösungen, und zwar 1 und minus 1. Jetzt haben wir aber das Ganze im Komplexen, haben damit viel mehr Möglichkeiten, kriegen da auch viel mehr Lösungsmöglichkeiten raus. 1 und minus 1 sind hier auch wieder Lösungen, denn was im Reellen das Ganze löst, löst es halt auch im Komplexen, weil die reellen Zahlen eine Teilmenge der komplexen Zahlen sind. Und i und minus i sind die anderen Lösungen. Jetzt mal, wie man darauf kommen kann. Wir haben ja das Problem, dass wir haben ja eine Zahl w. So, diese Zahl w hat jetzt irgendeinen Betrag. Wenn wir w hoch 4 haben, haben wir diesen Betrag hoch 4. So, und dieser Betrag hoch 4 soll gleich 1 sein, was den Betrag 1 hat. Also der Betrag von w hoch 4 muss 1 sein und da gibt es nur eine Möglichkeit, dass der Betrag 1 ist. Denn der Betrag von w ist auch eine positive Zahl, das heißt minus 1 kann da nicht vorkommen als Lösung, kann kein Betrag sein. Dementsprechend haben wir halt den Betrag 1, der da nun möglich ist.
Das heißt, in Polarkoordinatenschreibweise hat jede dieser vier Lösungen für R den Wert 1.
Richtig. So, jetzt haben wir uns erstmal den Wert r angeschaut und nun schauen wir uns noch den Wert phi an für w. Also wir haben die Polarkoordinatendarstellung w ist gleich r mal e hoch i pi phi. Und welche Möglichkeiten für phi gibt es?
Warte, du hast jetzt gesagt e hoch i pi phi? Nein, einfach nur e hoch i phi, oder?
Ah, e hoch i phi,
Ja, ohne
richtig.
Pi.
Gut, aufgepasst, danke. E hoch i phi. Welche Möglichkeiten für Phi gibt es? Wenn wir diese Zahl e hoch i Phi hoch 4 nehmen, dann haben wir e hoch i 4 Phi. Und das Ganze soll halt 1 sein, was e hoch i 0 ist. Beziehungsweise was halt den Winkel 0 hat. Zwischen der x-Achse und der Zahl 1 ist der Winkel 0. Heißt, wenn wir dieses Phi 4 mal machen, dann müssen wir auf der reellen x-Achse landen. Ja, okay, welche Möglichkeiten gibt es?
Von vornherein einfach.
Von vornherein gibt es halt Winkel 0.
Ja.
0 mal den 0 mal 4 ist 0. Das, da passt es.
Das heißt, wir hätten dann als eine Lösung von w hoch 4 die Zahl r, in dem Fall eben 1, mal e hoch i 4 mal 0, also Winkel ist gleich 0. Das heißt, wenn ihr euch das dann wieder ins Koordinatensystem einzeichnet, ihr habt den Winkel 0, das heißt, ihr seid auf der Realachse und ihr habt Radius 1, also Länge 1, also habt ihr den Punkt 1, 0.
Genau.
Das wäre dann eure erste Lösung, auf die ihr kommt für w hoch 4 gleich z.
W hoch 4 gleich 1. Wir sind noch beim
Spezialfall,
den Hinweis haben.
Genau.
Und eine zweite Lösung wäre, wenn wir als Winkel 90 Grad nehmen, denn 4 mal 90 Grad sind 360 Grad,
genau.
Was gleich auch dem Winkel 0 ist. Dann die.
Das heißt, es wäre wieder der Punkt diesmal 0, 1, weil ihr auf der Imaginärteilachse wärt.
Richtig, 0, 1 oder i einfach.
Genau, oder 0, ja, 0, i.
Dann als zweite Lösung können wir auch den Winkel 180 Grad nehmen. Denn dann kommen wir auf 720 Grad, was auch Winkel 0 ist.
Genau.
Beziehungsweise 270 Grad. Das wäre dann die vierte Lösung, die wir haben.
Das heißt, es sind die vier Punkte auf den Koordinatenachsen 1, 0, 0, 1, 0, minus 1 und minus 1, 0, was ja dann den Zahlen 1, minus 1, i und minus i entspricht.
Ja. Und alle anderen Zahlen auf dem Einheitskreis der komplexen Ebene sind keine Lösungen, denn wenn ihr viermal den Winkel nehmt, kommt ihr nicht auf die reelle Achse.
Ja.
Das ist der Grund. Und damit haben wir so ein Vorgehen, wie wir die Aufgabe allgemein beweisen können, dass die Gleichung w hoch 4 gleich z genau vier Lösungen besitzt. Zunächst einmal können wir sagen, okay, z, das ist irgendeine Zahl in Polarkoordinatendarstellung s mal e hoch i Alpha, wobei s eine Zahl größer ist als 0, denn unsere Zahl z soll ungleich 0 sein. Und w können wir auch in Polarkoordinatendarstellung aufschreiben und sagen, w ist gleich r mal e hoch i phi. Und wenn wir dann die Gleichung lösen, also w hoch 4 ausrechnen, dann erhalten wir r hoch 4 mal e hoch i 4 phi ist gleich s mal e hoch i Alpha. Und da wir ja wissen, dass in der Polarkoordinatendarstellung, wenn der Radius ungleich 0 ist, die Winkel wie auch die Beträge übereinstimmen müssen, kommen wir dann auf das Gleichungssystem r hoch 4 ist gleich s, wie 4 phi ist gleich Alpha plus irgendein Vierfaches von 2 Pi. Denn ihr wisst, zwei Winkel stimmen auch dann überein, wenn wenn sie sich nur durch ein Vielfaches von 2 Pi unterscheiden. Diese zweite Gleichung ist dann auch der Grund, warum wir mehrere Lösungen haben. So, die erste Gleichung ist nur dann lösbar, wenn r gleich vierte Wurzel aus s ist. Erinnert euch daran, dass s sowie r positive Zahlen sind, dementsprechend diese Gleichung nur eine Lösung besitzt für r, nämlich die vierte Wurzel aus s. Und bei der zweiten Gleichung wird es halt interessanter. So, wir haben 4 phi ist gleich Alpha plus 2 k pi, wobei k irgendeine ganze Zahl sein soll. So, das Ganze können wir ja noch weiter einschränken für k, denn wir wissen, phi ist irgendein, können wir einschränken als, können, oder können wir darstellen als irgendein Winkel zwischen 0 und 2 Pi. Das heißt, 4 Phi ist irgendein Winkel zwischen 0 und 8 Pi. Und dies können wir halt auch für Alpha sagen. Weil Alpha zwischen 0 und 2 Pi liegt, haben wir für K nur die Möglichkeiten 0, 1, 2 und 3, die möglich sind, denn sobald k negativ ist, wäre das halt ein falsches Ergebnis, und sobald k größer ist als größer gleich ist als 4, ist, ist dieses Ergebnis auch außerhalb von 8 Pi. Wir haben ja gesagt,
genau, also wir haben, du hast jetzt gesagt, dass die Gleichung 4 Phi gleich irgendwas, dann hätten wir auf der linken Seite eben, dass Phi eben als ein Winkel, der von 0 bis 360 Grad geht, eben liegt zwischen 0 und 2 Pi.
Mhm.
Also maximal kann auf der linken Seite eben 8 Pi stehen.
Richtig, wobei wir ja sagen, 0 kleiner gleich Phi kleiner 2 Pi.
Also das heißt, entweder...
genau. Wir haben die 0 noch mit dabei, aber 8 Pi darf nicht als Ergebnis drin vorkommen.
Und auf der rechten Seite überlegen wir uns dann eben, Alpha hat dieselben Eigenschaften wie Phi, also auch,
genau, auch,
also auch 0 Pi. Und eben nicht 2 Pi, also bis zu 2 Pi. Also was kann dann was darf dann in unserem hinteren Teil noch rauskommen, dass insgesamt eben das noch eine Gleichheit entsteht.
Ja.
Und dafür kann dann K dann eben nur noch 0, weil es eine ganze Zahl ist, nur noch 0, 1, 2 oder 3 sein.
Richtig. Und jeweils, wenn wir dann die Gleichung nach Phi umstellen, haben wir Phi ist gleich Alpha Viertel plus 2k Pi durch 4, wobei k entweder 0, 1, 2 oder 3 ist. Und haben somit 4 Lösungen, und das sind genau unsere 4 Lösungen, die wir suchen. Und diese Lösungen sind auch eindeutig, denn wir haben ja hier gerade hergeleitet, dass diese Zahlen nur Lösungen sein können. Wir müssten jetzt noch nachrechnen, dass diese Lösungen, die wir haben, auch wirklich unser Gleichungssystem lösen. Aber so wie wir vorgegangen sind, sieht man, dass dies halt der Fall ist. Also was ihr da machen würdet, wenn ihr die Existenz dieser Lösung sagt, hier würdet ihr sagen, okay, die 4 Zahlen, die da wären, vierte Wurzel aus s mal e hoch i, Alpha Viertel plus, und dann unterscheidet sich in den 4 Zahlen, einmal habt ihr plus 0, dann habt ihr plus Pi Viertel, dann habt ihr plus 2 Pi Viertel und dann plus 3 Pi Viertel.
Also dann jeweils... Hier noch, hast du vorhin nicht ein 2 diktiert noch? 2k Pi durch 4, das heißt...
Oh, richtig, das stimmt, ja,
das heißt, ich hab da die 2 vergessen. Die verschiedenen Lösungen für W wäre vierte Wurzel aus S mal E hoch I Alpha Viertel plus 0,
ja,
plus 2 Pi Viertel,
ja,
plus 4 Pi Viertel, also plus Pi einfach nur,
ja,
oder plus 6 Pi Viertel.
Genau.
Okay, das wären unsere 4 verschiedenen Ws, die eben die Gleichung erfüllen. W hoch 4 gleich Z.
Ja. Und diese verschiedenen Ws, wenn ihr jetzt dieses W hoch 4 nehmt, dann kommt ihr genau auf Z.
Ja.
Das ist ja dann die Darstellung, R mal E hoch I 4 habt. Okay, damit haben wir dann die Aufgabe gelöst.
Ja, also ich hoffe, es ist deutlich geworden, wie diese Polarkoordinaten-Darstellung funktioniert. Also, dass sie eben jeder Zahl auf dieser Ebene, also in diesem zweidimensionalen Koordinatenkreuz, eine Strecke und einen Winkel zuordnet. Also jeden Punkt kannst du ja mit dem Ursprung verbinden und den Winkel messen, der mit der X-Achse, mit der Realteilachse eingeschlossen wird. Und daraus ergibt sich dann diese Polarkoordinatendarstellung. Und da man eben sich mehrmals im Kreis drehen kann, kommt es dazu, dass du mehrere Lösungen hast, um auf ein einziges Z zu treffen.
Genau. Aufgabe 19. In der Aufgabe 19 Die unterteilt sich in drei Teilaufgaben und hier geht es in der ersten Teilaufgabe darum, das Additionstheorem vom Cosinus und vom Sinus auszunutzen, um die Funktionalgleichung Exponentialfunktion von z plus w ist gleich die Exponentialfunktion von z mal Exponentialfunktion von w für alle komplexen Zahlen z, w zu lösen. Hier müssen wir vorher noch Folgendes vorschieben, dass ihr diese Aufgabe nicht ganz lösen könnt. Ich glaube, die Tutoren haben euch auch in dieser Woche schon drauf angesprochen. Denn im Skript wurde noch nicht alles das bewiesen oder steht auch noch nicht alles drin, was ihr für diese Aufgabe eigentlich braucht. Denn für diese Aufgabe braucht ihr, dass ihr e hoch x plus iy, wobei x der Realteil und y der Imaginärteil der komplexen Zahl x plus iy ist, dass ihr dies schreiben könnt als e hoch x mal, Klammer auf, Cosinus y plus i Sinus y. Die Gleichung wurde im Skript bisher nur bewiesen, wenn x gleich 0 ist. Also für e hoch iy habt ihr die Gleichung dazustehen, aber nicht für diesen allgemeinen Fall. Aber trotzdem gilt diese Gleichung und da diese Gleichung ihr sicherlich auch für die Klausur verwenden müsst oder könnt, sollt, nehmen wir auch die Lösung so, als ob ihr diese Gleichung schon habt, als ob ihr sie schon bewiesen habt. Und hier schauen wir uns mal die linke Seite an. Da sagen wir, okay, z ist a plus ib und w ist c plus id und wir rechnen das Ganze aus. Dann wäre die Exponentialfunktion von z plus w dasselbe wie die Exponentialfunktion von a plus ib plus c plus id. Hier könnt ihr den Realteil und den Imaginärteil halt zusammenrechnen, so wie ihr auch komplexe Zahlen normalerweise berechnet. Und erhaltet dann, dass das Ganze die Exponentialfunktion ist von Realteil, also Klammer auf, a plus c, plus i mal Klammer auf, b plus d. So, und für diese komplexe Zahl könnt ihr nun die andere Darstellung, die wir gerade auch angesprochen haben, ausnutzen. Da ja von der komplexen Zahl innerhalb der Klammer der Exponentialfunktion, da der Realteil davon a plus c ist, habt ihr dann e hoch a plus c, Klammer auf, Cosinus von b plus d plus i mal Sinus b plus d. Nun wollen wir die rechte Seite ausrechnen, also Exponentialfunktion von z mal Exponentialfunktion von w. Hier könnt ihr zunächst einmal für den linken Faktor Exponentialfunktion von z auch die Darstellung ausnutzen. Dann kommt ihr auf e hoch a mal Klammer auf Cosinus von b plus i mal Sinus b. Und als rechten Faktor habt ihr e hoch c mal Klammer auf Cosinus von d plus i mal Sinus d und könnt das Ganze nun zusammenrechnen, indem ihr die beiden Faktoren der Exponentialfunktion zusammenfasst, wo ihr raufkommt auf e hoch a plus c, das habt ihr auch schon in der ersten Gleichung drin, dann die beiden anderen Faktoren mit der Summe von den Cosinussen und den Sinussen. Die könnt ihr zusammenrechnen.
Genau, also ihr rechnet die zwei Klammern Cosinus von b plus i Sinus von b mal Cosinus von d plus i Sinus von d. Das rechnet ihr einfach aus.
Richtig, und kommt dann, wenn ihr dies ausgerechnet habt, und dabei müsst ihr auch die Additionstheoreme vom Sinus und Cosinus ausnutzen.
Können wir die nochmal kurz sagen, weil die waren mir auch nicht mehr bekannt. Das ist doch Cosinus von b plus d.
Ist gleich.
Boah, Cosinus von b mal Cosinus von d
minus Sinus von b mal Sinus von d.
Und andererseits ist Sinus von b plus d ist gleich
Sinus von B, Cosinus von D plus Cosinus von, oh, das ist ein Fehler in der Musterlösung bisher, plus Cosinus von B mal Sinus von D.
Cosinus von B mal Sinus von D.
Richtig.
Genau, also mit, also unter der Voraussetzung, dass ihr das eben wisst, Cosinus von B plus D, was, also was das gleich ist und was Sinus von B plus D ist, kommt ihr dann im Endeffekt nämlich darauf, dass linke Seite gleich rechter Seite ist.
Richtig.
Also das
ihr
ist
könnt euch auch die Additionstheoreme nochmal bei Wikipedia anschauen. Wir werden einen Link im Linkabschnitt auf unsere Homepage nochmal hintun. Und ich werde euch auch nochmal meine, also die Eselsbrücke, die ich mir immer merke, um die Additionstheoreme mir im Gehirn zu behalten, euch sagen. Die lautet so, beim Sinus ist, also ihr habt halt immer eine Summe von zwei Produkten. Bei Sinus ist es so, dass sich Sinus und Cosinus immer abwechseln. Das heißt, links steht einmal Sinus und Cosinus und rechts steht einmal Sinus und Cosinus. Wobei einmal habt ihr den Einsummanden im Sinus drin. Also wenn ihr Sinus von A plus B nehmt, dann habt ihr Sinus A mal Cosinus von B.
Und dann
vertauscht ihr einfach Sinus und Cosinus. Beim Cosinus ist es halt anders, dann habt ihr einmal einen Summanden, wo nur Cosinus drin steht und einmal einen Summanden, wo nur Sinus drin steht. Außerdem ist es so, dass aus dem Plus ein Minus wird und aus dem Minus ein Plus wird. Also wenn ihr Cosinus von A plus B habt.
Habt ihr zwischen den Produkten ein Minus stehen?
Richtig, und wenn dann ein Minus steht, also Cosinus A minus B, dann steht dort zwischen den beiden Produkten ein Plus. Hm. Und ja, wenn ihr halt links Cosinus und rechts Sinus habt, dann ist klar, dass ihr einmal Cosinus A, Cosinus B und dann einmal Sinus A und Sinus B habt. Ihr könnt es euch auch so merken, wenn ihr zum Beispiel den einen Summanden 0 setzt, also wenn ihr Sinus A
plus 0,
plus 0 habt und dann die Additionstheoreme anwendet, dann muss auch Sinus A rauskommen. Ja. Das ist auch nützlich, um euer Additionstheorem nochmal zu überprüfen, was ihr aufgestellt habt.
Also im Endeffekt ist die 19a relativ einfaches Nachrechnen.
Ja. Die nächste Aufgabe ist dafür um einiges ja, ist eine Herausforderung. Hier sollt ihr, wenn ihr die Eigenschaft habt, ihr habt eine holomorphe Funktion und ihr wisst von dieser holomorphen Funktion, dass sie die Funktionalgleichung genau wie bei der Exponentialfunktion erfüllt, also f von z plus w ist gleich f von z mal f von w. Und ihr außerdem wisst, dass f von x gleich e hoch x ist für alle reellen x. Dass hier gilt, die Ableitung von f ist gleich f.
Dazu, oder fällt mir jetzt noch ein als Vorüberlegung, das heißt, von der Funktion e hoch x für alle reellen Zahlen wissen wir ja, dass f gleich f' ist. Wie sieht jetzt aber die Exponentialfunktion in den komplexen Zahlen aus? Also was macht die? Hat die dieselben Eigenschaften? Funktioniert die genauso? Und diese Funktion, die da angegeben ist, ist natürlich eine sehr spezielle Funktion. Also sie ist erstens holomorph und zweitens gilt für sie, wenn z und w eben komplexe Zahlen sind, dass f von z plus w gleich f von z mal f von w ist.
Mhm.
Aber unter diesen Voraussetzungen überlegt man jetzt eben, was macht die Exponentialfunktion in den komplexen Zahlen.
Ja, in den Hinweisen steht auch schon, dass ihr versuchen sollt, die Jacobi-Matrix zu bestimmen, wenn man davon ausgeht, diese komplexwertige Funktion als eine Funktion zwischen den beiden reellen Vektoren R-Quadrat und R-Quadrat aufzufassen. Wir hatten auch in den letzten Folgen darüber gesprochen, wie man dies macht.
In den Hinweisen steht, dass ihr die Richtungsableitung in Richtung des Vektors 1 machen sollt. Das bedeutet im Grunde nichts weiteres, dass ihr euch überlegt, wie sieht die Jacobi-Matrix nochmal aus, also im Allgemeinen, und die ist ja eben in X-Richtung abgeleitet von Realteil, dann oben rechts steht in Y-Richtung abgeleitet vom Realteil und drunter dasselbe für den Imaginärteil. Da die Funktion ja aber holomorph ist, könnt ihr die Riemannschen
Differentialgleichungen.
einsetzen und dadurch seht ihr dann im Endeffekt, dass ihr eben nur noch in Richtung der ersten Komponente ableiten müsst. Das ist genau das, was in den Hinweisen steht. Also, dass ihr f in Richtung des Vektors 1 ableiten sollt, ist eben, ja, ergibt sich daraus. Das war mir
Richtig.
auf jeden Fall, ich habe erst gedacht, okay, was soll der
Wir
Hinweis, warum?
sollten dann auch nochmal die Frage beantworten, denn die könnte vielleicht auftreten. In den letzten Aufgaben mussten wir ja wirklich alle partiellen Ableitungen ausrechnen. Wieso hier nicht? Was ist der Unterschied zu den anderen Aufgaben? Und der Unterschied ist dahin, in den anderen Aufgaben mussten wir erst noch beweisen, dass unsere Funktion holomorph ist oder nicht holomorph ist oder wo sie überhaupt holomorph ist. Und hier wissen wir bereits, dass f eine holomorphe Funktion ist und dementsprechend in jedem Punkt die Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen erfüllt sind.
Genau.
Und
Und
hier.
dadurch muss man eben nur noch in Richtung der ersten, also in Richtung der, wenn man die Basis 1i hat, eben nur noch in Richtung 1 ableiten.
Ja. Gut. Wollen wir jetzt die partielle Ableitungen? Jetzt ist halt wieder, sagen wir mal, g ist wieder der Realteil von f und h ist der Imaginärteil von f, so wie die auch die Bezeichnungen in meinem Skript verwendet werden. Wollen wir einfach mal exemplarisch die partielle Ableitung des Realteils ausrechnen, also del x von g.
Genau.
Die partielle Richtungsableitung von g ist nach Definition nichts anderes als der Differentialquotient Limes t gegen 0, wobei t eine reelle Zahl ist, ungleich 0, g von z plus t minus g von z durch t. Nun können wir hier bei g von z plus t unsere erste Eigenschaft anwenden, die wir ja oben haben, dass f von z plus w gleich f von z mal f von w ist. Das gilt dementsprechend auch für den Realteil.
Genau, also alles, was für die Funktion gilt, gilt auch für den Real- wie auch für den Imaginärteil.
Und dementsprechend erhalten wir, dass das Ganze g von z mal g von t ist. Und g von t ist halt e hoch t.
Genau, weil t ist eine reelle Zahl und in dem Fall ist ja unser f von einer reellen Zahl einfach e hoch dieser reellen Zahl.
Und erhalten dann g von z plus t ist gleich g von z mal g von t ist gleich g von z mal e hoch t. Im Nenner des Differentialquotienten steht damit dann g von z mal e hoch t minus g von z. Und dieses g von z können wir dann einmal aus dem Bruch rausziehen und dann aus den Limes rausziehen. Denn der Limes geht ja über t
Genau.
und damit ist g von z eine Konstante und eine Konstante könnt ihr aus dem Limes rausziehen. Was wir dann für eine Gleichung haben, ist g von z mal Limes, t gegen 0, e hoch t, das ist das, was wir als restlichen Summanden haben aus g von z plus t, minus 1. Minus 1 erhalten wir dann, wenn wir dieses minus g von z, wenn wir da das g von z rausgezogen haben, durch t. Hier können wir uns nochmal den Limes anschauen. Limes von t gegen 0, e hoch t minus 1 durch t. Eine Möglichkeit, das Ganze auszurechnen, wäre L'Hôpital. Man kann das Ganze aber auch anders machen, indem man sich diesen Differentialquotienten einmal genauer anschaut. Und sieht, dass dieser Differentialquotient nichts anderes ist als die erste Ableitung der Funktion t wird abgebildet auf e hoch t an der Stelle t gleich 0.
Das ist doch der Differentialquotient, der auch, den man auch ganz allgemein mal so
Richtig,
definiert
das
hat.
ist genau der Differentialquotient aus der aus dem ersten Semester, aus der Analysis 1 Vorlesung,
Vielleicht
der
wird es
auch
noch
so.
deutlicher, wenn man es noch mal sich anders hinschreibt. Also wenn man
Richtig.
sagt,
Wir haben ja den Differentialquotienten, könnt ihr ja auch aufschreiben, wenn ihr irgendeine Funktion f habt und ihr wollt an der Stelle x ableiten, dann wäre es Limes von y gegen x, f von x minus f von y durch x minus y. So, nun haben wir Limes t gegen 0, e hoch t minus 1 durch t. Und das können wir auch anders hinschreiben. Das ist nichts anderes als Limes von h gegen 0, e hoch, warte mal, sorry, nee, anders geschrieben. Das ist nichts anderes als Limes t gegen 0, e hoch t minus e hoch 0, weil e hoch 0 ist halt 1, durch t minus 0.
Genau, also habt ihr von der Funktion e hoch t an der Stelle 0 quasi die Ableitung.
Ja, die Funktion e hoch t hat die Ableitung e hoch t. Wenn man dann t gleich 0 einsetzt, hat man e hoch 0 und das Ganze ist 1. Also ist Limes t gegen 0 e hoch t minus 1 durch t gleich 1. Das ist auch das Ergebnis, was rauskommt, wenn ihr das Ganze mit dem L'Hôpitalschen Satz beweist. Und insgesamt erhaltet ihr damit ja g von z.
Genau.
Also die partielle Ableitung von g von z ist g von z. Das gleiche gilt auch für die partielle Ableitung von h
von z
in Richtung der reellen Achse. Und nun könnt ihr auch die Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen aufschreiben und ihr erhaltet die Jacobi-Matrix. G von z minus h von z, g von z.
Genau. Das ist eure Jacobi-Matrix von f.
Stimmt das?
Ja, also ich habe das auch so. Dann stimmt's.
Ich muss nochmal... Bam, 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 bam. Ja, dann... Doch, das stimmt, ja.
Ja.
Du hast vollkommen recht. Okay, wiederholen wir also nochmal g von z minus h von z, g von z, wenn wir erst die obere Zeile und dann die untere Zeile vorlesen.
Das heißt, beim Ausrechnen dieser partiellen Ableitung in Richtung 1 habt ihr euch eben zwischendurch zunutze gemacht, dass ihr dieses g von z, wo eben eine komplexe Zahl drin vorkommt, dass ihr das vor den Limes ziehen konntet. Und danach habt ihr euch eben nur noch Funktionen betrachtet mit reellen Zahlen drin und über die könnt ihr eben aussagen, dass e hoch x gleich abgeleitet eben wieder e hoch x ergibt. Und so seid ihr dann darauf gekommen, dass del x von g von z gleich g von z ist und del x von h von z gleich h von z.
Ja. Nun wird es ein bisschen tricky zu sehen, dass wenn wir diese Jacobi-Matrix haben, dass dann schon dasteht, dass die Ableitung von f gleich f ist. Jetzt müssen wir uns überlegen, was die Jacobi-Matrix überhaupt bedeutet. Ihr wisst, die Jacobi-Matrix ist die Matrix zu der linearen Abbildung, die die Funktion f an der Stelle z approximiert. Heißt, wenn ihr hier einen zweidimensionalen Vektor ran multipliziert, den ihr als Differenz von der Stelle z, also so als Fehler betrachtet, dann ist es die lineare Approximation an dieser Stelle. Hier ist es sinnvoll, die Darstellung zu nehmen. F von z plus Epsilon ist gleich f von z plus Jacobi-Matrix mal Epsilon plus Fehlerterm von Epsilon. Wobei der Fehlerterm die besondere Eigenschaft hat, dass Limes Epsilon gegen 0 Phi von Epsilon durch Betrag von Epsilon gleich 0 ist. Der mittlere Summand, also Jacobi-Matrix mal Epsilon, gibt euch die lineare Approximation vor. Jetzt nehmen wir mal, Epsilon ist eine bestimmte Zahl, also x plus i y. Wenn ihr das Ganze ausrechnet mit unserer Jacobi-Matrix g von z minus h von z, g von z und dies mit dem Vektor xy, der zur komplexen Zahl x plus i y korrespondiert, zusammenrechnet, erhaltet ihr als Ergebnis g von z mal x minus h von z mal y als Realteil oder als erste Komponente. Und in der zweiten Komponente steht h von z mal x plus g g von z mal y als Imaginärteil bzw. als zweite Komponente des neuen Vektors.
Genau, also ihr habt dann eine Matrix, also ihr habt eine 2 kurz 2 Matrix mit einem Vektor multipliziert und bekommt dabei eben wieder einen Vektor raus, also eine 1 kreuz 2, 2 kreuz 1, 2 kreuz 1.
Ja.
Genau, also ihr dürft jetzt diesmal das Minus, also g von z mal x minus h von z mal y ist wirklich ein Term.
Ja, genau, das ist wirklich ein Term.
Also es ist keine Matrix mit 4 Einträgen, sondern eine Matrix mit 2 Einträgen bloß.
Ja, oder ein zweidimensionaler Vektor.
Oder ein
zweidimensionaler Spaltenvektor ist das. Und ihr könnt euch überlegen, welche komplexe Zahl zu diesem zweidimensionalen Vektor korrespondiert. Das wäre ja dann g von z mal x minus h von z mal y plus, Klammer auf, h von z mal x plus g von z mal yi. Und dies wäre auch das Ergebnis, wenn ihr das Produkt nehmt von den beiden komplexen Zahlen g von z plus i mal h von z mal x plus iy. Und dieses g von z plus i h von z ist nichts anderes als h von z. Denn g von z ist der Realteil und h von z der Imaginärteil von f. Und damit g von z plus i h von z gleich f von z. Also erhalten wir dann, dass das Ganze ist nichts anderes als f von z mal, Klammer auf, x plus i y. Und dies bedeutet, dass die lineare Approximation an der Stelle f nichts anderes ist, als dass ihr den Fehler im Argumenten mit dem Funktionswert f von z multipliziert. Und das bedeutet, weil ja die komplexe Ableitung an der Stelle z ist nichts anderes als diejenige komplexe Zahl, mit denen ihr den Fehlerterm multiplizieren müsst, in der linearen Approximation, was, wie wir hier nachgewiesen haben, f von z ist. Und damit ist die Ableitung von f gleich f von z.
Genau, im Endeffekt habt ihr für unser f' aus der Rechnung vorher noch diese Jacobi-Matrix rausbekommen. Also ihr wisst, dass also Jacobi-Matrix von f ist ja f' und die ist ja g von z minus h von z, g von z, und die müsst ihr einfach vergleichen. Also ihr müsst vergleichen, ist f' von z, ist es überhaupt gleich f von z? Und das haben wir jetzt im Grunde gemacht. Also lasst euch von diesem Epsilon nicht verschrecken. Ihr habt im Grunde verglichen, was ist mein f' von z, das ist diese Jacobi-Matrix, und was ist mein f von z. Und seid dabei darauf gekommen, dass es das Gleiche ist.
Richtig. Wir können auch noch einen anderen Weg, wenn euch das Epsilon verwirrt hat, nutzen, um darauf zu kommen. Wir haben ja in den letzten Aufgaben und letzten Folgen vielfach gesprochen, wie man auf diese Jacobi-Matrix kommen kann. Also wenn ihr irgendeine komplexwertige Funktion habt, wie sieht dann die Jacobi-Matrix aus? Und wie sieht dann auch die komplexe Ableitung aus? Das Ganze könnt ihr auch umgekehrt machen, von der Jacobi-Matrix zurück zur komplexen Zahl. Und da ist die Regel, immer dann, wenn ihr eine an der Stelle, ihr habt eine bestimmte Jacobi-Matrix ausgerechnet, die hat dann die Form, dass sie die Cauchy-Riemannschen Differentialgleichung erfüllt, also die Form a minus b, ba, dann ist die Ableitung an der Stelle a plus ib. Und somit könnt ihr aus der Jacobi-Matrix immer die Ableitung ausrechnen. Ein Beispiel, ihr habt an der Stelle 1 die Jacobi-Matrix ausgerechnet und die hat dort die Form 1 minus 1, 1, 1. Dann ist die komplexwertige Ableitung an der Stelle 1 gleich 1 plus i. Oder aber, wenn ihr allgemein die Jacobi-Matrix ausrechnet, sie hat dann die Form 2x minus 2y, 2y, 2x. Dann hat die komplexwertige Ableitung die Form 2x plus i, 2y. was beispielsweise. Nee. Egal. So. Gehen wir dann zur nächsten.
Ganz kurz, hast du dir das schon mal angeschaut? Das
Ja,
war die Überlegung, das als, also die Matrix als lineare Abbildung aufzufassen, dann kommst du auf diese Seite und dann hast du diese Seite und dann vergleichst du die beiden Sachen und kommst auch dazu.
das haben wir mehr oder minder angesprochen, aber du kannst es einfach noch mal durchgehen.
Also
Das wäre ganz gut.
noch eine dritte Variante, dass ihr wirklich nochmal, also vergleicht, ist f von z gleich f' von z. Ihr könnt ja jede Matrix als lineare Abbildung auffassen. Also ihr habt eben diese Jacobi-Matrix und dann habt ihr eine Abbildung r² nach r² mit der zugehörigen Darstellungsmatrix, eben der Jacobi-Matrix. Das heißt, ihr habt einen Vektor v1, v2, der wird abgebildet auf f' von z mal v1, v2, wobei mein f' von z ja diese Jacobi-Matrix ist. Das heißt, v1, v2 wird abgebildet auf g von z minus h von z, h von z, g von z mal v1, v2. Das rechnet ihr aus, das ist einfach skalare, oder was heißt skalare, also einfach Matrix mal Vektor. Und dann betrachtet ihr wiederum euer f von z. Das ist eine Abbildung von c nach c, also eine Abbildung von v nach f von z mal v, also einfach ist ja eine lineare Abbildung wenn ihr eine lineare Abbildung im R hättet, also R nach R, wäre das ja einfach x wird abgebildet auf a mal x. Und dann rechnet ihr diese Seite aus, also f von z mal v. Und mein f von z ist ja nichts weiter als g von z plus i h von z. Und mein v ist nichts als weiter als v1 plus iv2. Das heißt, ihr habt stehen, v wird abgebildet auf g von z plus i h von z mal v1 plus iv2. Das rechnet ihr aus und habt am Ende stehen g von z mal v1 minus h von z mal v2 plus i mal g von z v2 plus h von z v1. Und wenn ihr dann dieses Ergebnis betrachtet mit dem Ergebnis, was ich euch vorhin gesagt habe, mit dem Matrix mal Vektor, also mit dem Ergebnis von was ist mein f' von z, dann seht ihr, dass das gleich ist. Also dass bei dem Vektor, den ihr rausbekommen habt, diese zwei Komponenten, das ist hier eine Abbildung von r² nach r², genau den beiden Komponenten entsprechen, die ihr bei der Zahl, die ihr bei f von z ausgerechnet habt, real und imaginärteil sind.
Ja, die in der dritten Teilaufgabe, in der Teilaufgabe C, solltet ihr untersuchen, ob wenn man den Teil Holomorphie weglässt, ob dann die Eindeutigkeit der Funktion f gegeben ist. Wir haben ja schon darauf angesprochen, dass die Funktion f von z gleich e hoch z die Eigenschaften erfüllt. So. Wenn man weiterhin fordert, dass unsere Funktion holomorph sein muss, dann ist allein schon durch die Eigenschaften, dass sie die Funktionalgleichung erfüllt, wie auch das für reelle Elemente f von, also für reelle Elemente x, f von x gleich e hoch x, dass diese Gleichung erfüllt ist, ist damit auch schon f von z gleich e hoch z. Das kann man herleiten mit Dingen, die wir später in der Vorlesung beweisen werden. Und nun solltet ihr untersuchen, ob dies auch möglich ist, wenn, ja, wenn man nur fordert, dass unsere Funktion reell differenzierbar sein soll. Und dies ist nicht der Fall. Ein Gegenbeispiel könnte man dadurch finden, indem man einfach mal schaut, okay, sie soll die Funktionalgleichung erfüllen. Was erfüllt so die Funktionalgleichung? Das sind alle möglichen Potenzen. Und dann machen wir folgenden Trick. Wir sagen, f von a plus ib ist e hoch a mal 2 hoch b. Diese Gleichung erfüllt die Funktionalgleichung, was den Grund hat, dass ihr einmal e hoch a habt. Wenn dort eine Summe drin steht, könnt ihr die Summe auseinanderziehen als Produkt. Das gleiche gilt dann auch für 2 hoch b. Dann Dies ist halt auch so eine Potenzfunktion. Und wenn ihr 2 hoch x plus y habt, ist es dasselbe wie 2 hoch x mal 2 hoch y. Und aus diesem Grund kann man dann die Funktionalgleichung rausziehen. Und unsere Funktion ist auch reell differenzierbar, weil sie sie ist halt nur reell, der Imaginärteil ist halt immer 0 und der Realteil ist stetig differenzierbar, denn e hoch a mal 2 hoch b ist eine stetig differenzierbare Funktion.
Das heißt, als Gegen, was war jetzt dein Beispiel genau? Das Gegenbeispiel war?
F von a plus ib ist gleich e hoch a mal 2 hoch b.
Genau, also deine komplexe Zahl z, also f von z, du schreibst z als a plus ib, ja. Ganz normal. Das heißt, f von z ist gleich e hoch a mal 2 hoch b.
Richtig, oder anders ausgesprochen ist e hoch Realteil von z mal 2 hoch Imaginärteil von z.
Genau,
das wäre eine andere Schreibweise.
Und diese Funktion erfüllt eben diese Gleichung, f von z plus w ist gleich f von z mal f von w.
Ja.
Ja.
Richtig.
Und ist aber eine Funktion, die nur reell.
Die nur reell ist.
Richtig. Die nur reell differenzierbar ist.
Nein, sie ist rein reell.
Achso, sie ist rein reell.
Sie ist rein reell, da kommen nur reelle Zahlen raus, denn e hoch a ist eine reelle Zahl. Und a ist halt bei uns reell und 2 hoch b ist auch immer eine reelle Zahl. Heißt, der Imaginärteil ist immer 0. Die Funktion e hoch z hat nicht diese Eigenschaft. Denn e hoch i mal pi halbe ist i, also rein imaginär. Und da sieht man schon allein, dass f von z eine weitere Eigenschaft ist außer e hoch z.
Und weil wir dieses Beispiel gefunden haben, ist unsere Funktion e hoch x eben nicht mehr die einzige Funktion, die diese Eigenschaften
erfüllt. Ja, e hoch z.
E hoch z. Und deshalb, okay, das heißt, wenn wir weniger Voraussetzungen als holomorph anlegen würden, würden wir mehrere Funktionen finden.
Richtig.
Und damit hätten wir keine Eindeutigkeit mehr.
Richtig. Genau. Ja, und dann sind wir schon bei Aufgabe 20. Aufgabe 20 ist auch deswegen interessant, weil dies könnte sogar eine Aufgabe sein, die im Staatsexamen drankommt. Ich habe mich nämlich damals habe ich mir mal Staatsexamensaufgaben angeschaut, als ich mich selber auf meine eigene Funktionentheorie-Klausur vorbereitet habe. Und die Aufgaben, die mir dort begegnet sind, oder da waren einige mit dabei, die doch schon ähnlich sind zur Aufgabe 20. Und insofern nur mal so als Randnotiz, dass dies halt doch auch eine interessante Aufgabe deswegen ist. Und ja, wie lösen wir jetzt das Ganze? In der Aufgabe A sollt ihr den Konvergenzradius bestimmen, dieser Summe. Zunächst einmal könnte man dieses z hoch n reinziehen, beziehungsweise so lassen. Also man sieht, dass man dort zwei Summen hat. Einmal mit 1 durch 2 hoch n plus 1 mal z hoch n. Dann einmal mit minus 1 durch 3 hoch n plus 1 mal z hoch n. Wie kommen wir jetzt auf den Konvergenzradius? Hier kann man die beiden Summanden einfach mal
getrennt
betrachten, okay? Wir fangen mal an mit der Summe
n gleich 0 bis unendlich.
N gleich 0 bis unendlich von minus 1 von 1 durch 2 hoch n plus 1 mal z hoch n. Wir formen das mal ein bisschen um, sodass dann steht die Summe von n gleich 0 bis unendlich 1/2 mal Klammer auf z hoch z durch 2 Klammer zu hoch n, sodass wir dann dieses z hoch n und dieses 1/2 hoch n plus 1 zusammengefasst haben.
Genau, also ihr könnt ja 1/2 hoch n plus 1 ist ja 1 durch 2 hoch n plus 1. Und 2 hoch n plus 1 ist ja nichts weiter als 2 hoch n mal 2.
Ja.
Und dann könnt ihr eben 1 durch 2 hoch n mit dem z hoch n zusammenfassen und das eine 1/2 eben ausklammern sozusagen.
Ja. Jetzt muss man schauen, wo unsere Funktion konvergiert und wo unsere Reihe konvergiert. Diese Reihe hat das Aussehen einer geometrischen Reihe.
Genau, also ihr könnt erstmal die 1/2 noch ausklammern. Das heißt, ihr habt dann stehen 1/2 mal Summe z durch 2 hoch n.
Ja.
Und genau, die geometrische Reihe ist allgemein wie?
Die geometrische Reihe ist allgemein die Summe von n gleich 0 bis unendlich von q hoch n, wobei q irgendeine positive reelle Zahl ist.
Genau, mit welcher Eigenschaft?
Ja, nicht unbedingt mit einer besonderen Eigenschaft, aber das konvergiert genau dann, wenn q vom Betrag her kleiner ist als
1,
1.
genau.
Und sobald q vom Betrag größer gleich
Ah ja,
1 ist,
genau. Also
konvergiert es
die
nicht.
Reihe an sich ist einfach erstmal nur n bis unendlich q hoch n.
Genau.
Und wenn dann q eben,
Vom Betrag kleiner ist als 1,
dann
dann
konvergiert die Reihe sogar absolut.
ja, dann konvergiert sie absolut richtig. Und das Ganze können wir hier ansetzen. Wir haben dazu stehen z durch 2. Und wann ist der Betrag von z durch 2 kleiner als 1? Genau dann, wenn der Betrag von z kleiner ist als 2.
Genau.
Und da haben wir auch schon die Bedingung, wann diese Reihe konvergiert. Sie konvergiert genau dann, wenn der Betrag von, also sie konvergiert auf jeden Fall, wenn der Betrag von z kleiner ist als
2.
2. Wenn der Betrag von z größer ist als 2, divergiert das Ganze. Das folgt auch aus der geometrischen Reihe bzw. aus dem Quotientenkriterium. Wenn der Betrag von z gleich 1 ist, kann man nichts
Zwei,
sagen.
gleich zwei.
Gleich 2, genau, wenn er gleich 2 ist, kann man nichts sagen. Wenn er nämlich 2 ist, dann divergiert. Wenn er minus 2 ist, dann, oh, divergiert er auch. Ich glaube, der divergiert sogar dann für alle. Aber das ist jetzt eh egal,
Also auf
weil
jeden
für
Fall
diesen
genau.
Konvergenzradius müsst ihr halt den Punkt finden, wo er über alle z kleiner bzw. über alle z größer vom Betrag her als den Konvergenzradius was aussagen müsst, wo es divergiert und konvergiert. Und hier haben wir schon gefunden, dass der Konvergenzradius gleich 2 ist.
Das
Weil
heißt, von unserer ursprünglichen Funktion aus gesehen, haben wir jetzt erstmal nur einen Teil der Reihe betrachtet und haben dafür herausgefunden, dass der Betrag von z eben kleiner als 2 sein muss, dafür, dass es konvergiert.
richtig.
Jetzt betrachten wir die zweite Reihe oder sozusagen die zweite Komponente unserer Funktion. Und das ist die Reihe von, oder die Summe n gleich 0 bis unendlich über 1/3 hoch n plus 1 mal z hoch n. Und da könnt ihr wieder dieselben Umformungen vornehmen, um das so darzustellen, als wäre es eine geometrische Reihe. Und dann kommt ihr darauf, dass da steht 1/3 mal Summe n gleich 0 bis unendlich von z durch 3 hoch n. Und
Ja.
da stellt ihr wieder dieselben Überlegungen an wie oben. Wann konvergiert es? Und zwar genau dann, wenn Betrag von z kleiner 3 ist.
Ja. Okay, wir haben also beim linken Term der Summe haben wir den Konvergenzradius 2, beim rechten haben wir den Konvergenzradius 3. Was wird jetzt also das Ergebnis sein? Zunächst einmal können wir sagen, wenn der Betrag von z kleiner ist als 2, dann konvergiert die Reihe auf jeden Fall. Denn der linke Term der Summe und der rechte Term der Summe konvergiert und damit konvergiert die Reihe über die gesamte Summe. Wenn der Betrag von z größer ist als 3, dann, na okay, da kann man noch nichts sagen, denn aus Divergenz plus Divergenz könnte nicht unbedingt folgern Divergenz, weil das geht nicht. Das gilt nur, wenn halt beides konvergiert. Da müssen wir es anders machen. Wir nehmen mal den Fall, dass der Betrag von z zwischen 2 und 3 liegt. Dann sehen wir, dass der rechte Term zwar konvergiert, der linke Term aber divergiert. Kann etwas Divergentes plus etwas Konvergentes konvergent sein? Das müsst ihr euch überlegen. Und okay, was wäre denn der Fall, wenn Divergent plus konvergent gleich konvergent wäre? Dann könntet ihr den konvergenten Summanden von der linken Seite rüberziehen Und hätte divergent ist gleich konvergent minus etwas Konvergentes. Und wisst ihr aber, dass etwas Konvergentes minus etwas Konvergentes
wieder
gleich
etwas
wieder
Konvergentes.
etwas Konvergentes ist, was in Widerspruch ist. Und dementsprechend wisst ihr immer, dass wenn ihr eine Summe habt und die eine Seite divergiert und die andere Seite konvergiert, dass dann die gesamte Summe auf jeden Fall divergiert. Und dies ist auch der Fall, warum dann für alle z von Betrag kleiner 2, größer 2, aber kleiner als 3, diese Reihe divergiert. So, und damit haben wir auf jeden Fall schon mal folgendes Ergebnis. Für wenn der Betrag von z kleiner ist als 2, konvergiert das Ganze. Wenn der Betrag von z größer ist als 2, muss das auf jeden Fall divergieren, denn entweder liegt es zwischen 2 und 3 und damit divergiert es. Und etwas größeres als 3 kann nicht divergieren, denn wir haben ja festgestellt, dass der Bereich, wo es konvergiert, immer ein Kreis ist.
Kann nicht konvergieren, wolltest du sagen.
Kann nicht konvergieren, richtig. Denn der Bereich, wo es konvergiert, ist immer ein Kreis. Und ja, wir können keinen Kreis machen, wenn wir dann so eine Kreisscheibe schon rausnehmen müssen von all denjenigen komplexen Zahlen,
die dazwischen liegen. Also wenn ihr quasi einen Kreis hättet bis zu 2 und dann zwischen 2 und 3 habt ihr nichts, weil wir ja gerade festgestellt haben, dass es da nicht gilt. Und dann ab 3 hättet ihr wieder einen Kreis,
dann habt ihr insgesamt keinen Kreis mehr.
Dann habt ihr insgesamt eben auf jeden Fall keine Kreisscheibe.
Ja, die muss durchgehend gelten. Die muss durchgehend gelten.
Und damit kommt ihr dann insgesamt zu dem Ergebnis, dass der Konvergenzradius eben 2 ist.
Genau. Nochmal Anmerkung, wenn wir schon bei der Metapher sind von dieser Kreisscheibe. Es ist so, dass auf den Rand könnt ihr nichts sagen. Also der Rand kann halt komplett zu sein. Also das kann eine abgeschlossene Kreisscheibe sein. Die kann aber auch komplett offen sein. Es kann auch sein, dass sie zum Teil halt, dass da Punkte mit dabei sind, wo es konvergiert und zum Teil welche, wo es divergiert sind. Also ja. Beim Rand dieser Kreisscheibe könnt ihr halt nichts
aussagen. Also der Konvergenzradius ist zwar gleich 2, aber alle Punkte, die eben genau auf diesem gleich 2 liegen, über die könnt ihr keine Aussage machen. Richtig. Und alle, die kleiner 2 sind, konvergieren und alle größer 2 divergieren.
Ja, dann sollten wir nochmal ansprechen, wie man den Beweis macht, denn unsere Herleitung war eher das, was so im Kopf passiert, was aber relativ wenig Punkte geben würde in einer Klausur. Hier würde man dann so argumentieren, dass ihr sagt, okay, der Konvergenzradius ist 2, denn, und dann fangt ihr an, okay, sei der Betrag von z kleiner als 2, dann könnt ihr diese Reihe halt aufteilen in die linke Reihe plus die rechte Reihe. Beide konvergieren und damit konvergiert dann die gesamte Reihe. Und nun sagt ihr, okay, jetzt beweise ich halt, dass wenn der Betrag von z zwischen 2 und 3 ist, dass das Ganze divergiert, wo ihr dann genau dieselben Argumente benutzt, wie wir sie auch benutzt haben. Wir verweisen euch hier dann auf die Musterlösung, die online gestellt wird, weil jetzt so mündlich wir es halt schlecht diesen Beweis wiedergeben können. Und wenn ihr dies bewiesen habt, dann könnt ihr genau weiter so argumentieren, wie wir es auch gemacht haben. Sind dann bei der Aufgabe B.
20b.
Richtig, wo ihr beweisen sollt, wie die Ableitung auf der offenen Kreisscheibe aussieht. Und hier ist es sinnvoll, wenn man die Funktion f zunächst einmal auf der Kreisscheibe, ja, wenn man einen geschlossenen Ausdruck findet, wo keine unendliche Reihe mehr vorkommt. Und hier könnt ihr auch die geometrische Reihe wieder verwenden, denn ihr wisst, dass die geometrische Reihe über q hoch n, wenn q vom Betrag her kleiner ist als 1, dass das Ergebnis 1 durch 1 minus q ist. Denn ihr könnt das zunächst umschreiben. Ihr habt dann den Limes für ein n gegen unendlich von k gleich 0 bis, also von der Summe von k gleich 0 bis n, q hoch k. Dann habt ihr innerhalb des Limes die normale geometrische Summformel. Die könnt ihr, dafür gibt es eine Formel, und zwar die Summe von k gleich 0 bis n, q hoch k ist 1 minus q hoch n plus 1 durch 1 minus q. Jetzt lasst ihr n gegen unendlich laufen, habt oben im Zähler den Term q hoch n plus 1. Wenn q vom Betrag her kleiner ist als 1, dann geht das Ganze gegen 0 und ihr haltet insgesamt das Ergebnis 1 durch 1 minus q.
Genau, und da in unserem Fall wir ja genau die Funktion nur auf dem Bereich betrachten, in dem sie konvergiert, könnt ihr eben die Funktion gleich mit diesen harmonischen Reihen eben ausdrücken.
Ja.
Also ihr habt dann stehen, f von z ist gleich die Summe n gleich 0 bis unendlich von 1 halb mal z durch 2 hoch n. Minus ein Drittel mal z hoch 3 durch n.
Genau. Und wenn ihr dies dann, wenn ihr in der linken Seite und in der rechten Seite dann die Formel für die geometrische Reihe einsetzt und das Ganze dann ausrechnet, kommt ihr auf das Endergebnis 1 durch z hoch 2 minus 5z plus 6.
Das heißt, ihr habt es geschafft, euer f von z von dieser ursprünglichen Darstellung mit den Summen auf einen ganz einfachen, oder was heißt auf einen einfachen, auf einen ja, doch einfacheren Term zu bringen.
Genau.
Unter der Voraussetzung eben, dass ihr nur z betrachtet, die innerhalb des Konvergenzradius liegen.
Ja, und dieses f könnt ihr dann ableiten, wo ihr dann die normalen Ableitungsregeln benutzt, also Quotientenregel und dann Produktregel.
Und damit kommt ihr im Endeffekt dann auf das angegebene Ergebnis.
Richtig. Sehr gut. Das war's dann.
Ja, wir hoffen, dass es verständlich war. Es ist zwischendurch, denke ich, ein bisschen schwer zu folgen, wenn man dann so viele Zs und Variablen und jetzt geht nochmal zurück und vergleicht damit. Und wir hoffen, dass wir in Zukunft auch visuelle Eindrücke leisten können. Also, dass wir auf ein Blatt Papier schreiben und ihr sehen könnt, was wir schreiben, so dass ihr einfacher folgen könnt. Geduldet euch da noch ein bisschen. Wir sind dabei, wir arbeiten daran, das sowas dann auch zu liefern.
Richtig, richtig. Ihr braucht auch keine Angst haben, es soll weiterhin oder wir wollen es immerhin noch so plastisch darstellen, dass ihr es auch einfach auf dem iPod euch anhören könnt, ohne halt diese visuellen Eindrücke zu haben. Aber
Genau.
als zusätzliches Feature sind wir dabei zu organisieren, dass wir dass wir dann auch eine Zeichnung
Genau. Also
irgendwie aufnehmen.
es soll nicht laufen, so ungefähr. Jetzt schaut euch das an und dann sagen wir gar nichts mehr dazu, sondern zeichnen nur noch, sondern es soll nach wie vor der Informationsträger sollen oder die Informationsträger sollen unsere Stimmen sein und ab und an wird das Ganze eben unterfüttert mit Bildern.
Richtig. Seid also gespannt, was so die Zukunft bringt für The Wicked Mew. Wir sind da am Planen und am Schaffen, dass wir dieses Projekt dann auch voranbringen.
Ja, dann danke fürs Zuhören.
Servus.